So, jetzt haben wir schon zwei Termine zu dem Krieg gehabt, inzwischen läuft er. Gut oder schlecht, das ist die öffentliche Debatte, ob er gut läuft, ob er schlecht läuft. Es wird einem ja immer ganz anders, wenn man dann hört, die Medina-Division ist aufgerieben worden. Und da weiß man mal, eine Division ist 10.000 Mann. Das eine. Die Friedensdemos gehen auch weiter. Haben nicht aufgehört, nachdem der Krieg begonnen hat, sondern der Standpunkt, Frieden soll sein und nicht Krieg, ist weiter aktiv. Die Demonstranten, davon war in der vor 4 Wochen ein bisschen die Rede, die Demonstranten demonstrieren ihr Beharren und ihren Glauben an den großen und abgrundtiefen Gegensatz von Krieg und Frieden. Der eine ist das Gute, der Frieden. Das andere, der Krieg, ist das Schlechte, das Schlimme, das abzuwehren ist. Und jetzt demonstrieren sie in unglaublich vielen Ländern, in allen Sprachen, für Frieden gegen Krieg. Sie fordern und behaupten, obwohl beides wirklich nicht dasselbe ist, dass Krieg kein Mittel der Politik ist oder wenigstens nicht sein darf. Und das in einer Situation und angesichts dessen, dass ihnen die Politiker gerade vorführen, dass Krieg Mittel der Politik ist, und zwar nicht nur irgendeins, sondern ein ausgezeichnetes Mittel der Politik. Das ultimative Mittel der Politik. Die Amerikaner sagen richtig laut, this is a war of choice, not of necessity. Also diesen Krieg, den haben wir uns rausgesucht. Da sind wir zu nichts genötigt gewesen. Ein Krieg, der was leisten soll. Der Protest beharrt drauf, Krieg ist kein Mittel der Politik, verweigert sich der Anerkennung des Faktums, dass es nun mal so ist, als ob mit der Anerkennung des Faktums auch schon seine Billigung einhergehen würde. So nach dem Muster, wenn man zugibt, dass Krieg Mittel der Politik ist, dann kann man ja nichts mehr meckern. Umgekehrt ist es, wenn man erstmal zur Kenntnis nimmt, dass Krieg Mittel der Politik ist, merkt man, dass die Kritik viel radikaler werden muss, viel tiefer ansetzen muss, als bloß bei der Alternative friedliche oder kriegerische Wege der Außenpolitik. Auf ihr Weise verteidigt die Forderung nach Frieden den guten Glauben daran, dass Politik was ist, was nicht mit Gewalt zu tun hat. Und umgekehrt Gewalt was ist, was nichts mit Politik zu tun hat. Und deswegen habe ich jetzt heute mal das Thema gewählt, wegen des Anlasses zum Anlass, aber dann doch wieder ziemlich weit weg davon. Einmal zu erläutern, wieso Gewalt zu der Lebensform, die wir als die unsere kennen, unabdingbar dazugehört. Wieso, das ist die Überschrift der Veranstaltung, wieso marktwirtschaftliche Gemeinwesen nach innen und außen auf Gewalt beruhen und Krieg immer wieder nötig haben. Das ist, was besprochen, gezeigt werden soll. Sozusagen die Kritik des Friedensirrtums, aber jetzt nicht wie vor 4 Wochen als immanentes Durchgehen der Gedanken, die da vorgetragen werden, sondern als Konter reden wir mal über die Sache, über die sich da getäuscht wird. Also jetzt geht's los mit richtig grundsätzlichen Thesen zu Staat und Staat nach außen. Und erst wenn ich da eine ganze Menge erläutert habe, das dauert seine Zeit, komme ich zurück zu diesem Krieg und seiner Leistung. Was Amerika damit im Verhältnis von Geschäft und Gewalt erneuert. Also zunächst das allererste und allergrundsätzlichste. Das, was jedem einerseits irgendwie bekannt ist und trotzdem nicht ernst genommen wird. Eine staatlich verfasste Gesellschaft beruht rundherum auf Gewalt. Das ist bei uns in unserer Gesellschaft sogar heutzutage zu einem guten, das hat einen guten Ruf gekriegt, indem man vom Gewaltmonopol redet, welches die Regierung innehat und welches der Garant des Friedens in der Gesellschaft ist. Ja, es gibt ein Gewaltmonopol, das liegt beim Staat und dadurch ist die Gesellschaft friedlich. Nehmen wir es mal andersrum. Das heißt, dieses Gemeinwesen wird von einer Macht regiert, die sich dadurch auszeichnet, Gewaltmonopol, die sich dadurch auszeichnet, dass sie nichts Unkontrolliertes, nichts Selbstständiges, nichts der Macht sich Entziehendes in dies im, auf ihrem Territorium zulässt. Sie ist die einzige Macht und alles andere hat unter ihrer Kontrolle zu stehen. Auf die Weise entzieht sie allen anderen, den Bürgern eben, die Nutzung von Gewalt und zwingt sie, unter ihren Regeln friedlich miteinander zu verkehren. Aber der Frieden besteht darin und beruht darauf, dass die Gewalt allgegenwärtig ist. Über die Herrschaft des Rechts und das Aufpassen der Polizei ist die Gewalt in jedem Eck der Gesellschaft präsent. Und die Herstellung dieses Friedens, die Herstellung des Gewaltmonopols, ist eine enorm blutige Angelegenheit. Die ganze Geschichte der Entstehung der modernen Territorialstaaten ist eine Geschichte von Feldzügen. Und wer es näher haben will, wenn ein Staat entsteht, dann fließt immer sehr viel Blut. Das haben wir auch gegenwärtig, meinetwegen auf dem Balkan sind aus der jugoslawischen Erbmasse 7 oder 8 neue Staaten entstanden und was war? Ein einziges Schlachten. Ja, andere wegräumen, weil man selber die ganze Gewalt haben will, das ist nichts Harmloses. Ich befasse mich noch gar nicht damit, welche Lebensbedingungen die monopolistische Gewalt jetzt dann eigentlich den Menschen auf ihrem Territorium aufdrückt. Schiebe ich noch auf. Aber allein aus dem, dass der Staat Gewalt ist, folgt eins gleich, nämlich so sehr er nach innen jede andere Gewalt verbietet und als Bestreitung von sich auffasst. Ja, wer historisch zurückdenkt, die RAF, die war niemals eine wirkliche Bedrohung für den Staat. Es waren 15 oder 25 Mann zu ihrer besten Zeit. Aber behandelt worden sind sie, wie wenn man die nicht fertig macht, dann kann der Staat gleich einpacken. Also da der Standpunkt, das Gewaltmonopol muss verteidigt werden, keine Ausnahmen zulassen, der war da total am Werk. So sehr also der Staat nach innen Gewalt ist, die nichts gelten lässt neben sich, so sehr verhält sich diese Gewalt negativ nach außen. Oder anders ausgedrückt, eigentlich ist die Gewalt in ihrem Prinzip nach nicht begrenzt. Sie lässt nichts gegen sich stehen. Und nach außen erfährt sie eine Grenze. Dadurch nämlich, dass sie auf ihresgleichen stößt. Jenseits der Landesgrenzen sitzt schon wieder so ein Staat. Und der beschränkt die Macht des einen. Wenn er nach innen keine Schranke duldet, nach außen erlebt er eine Schranke in dem anderen. Und diese Schranke ist nichts, was man einfach so hinnimmt. Diese Schranke lässt man sich nur bieten, wenn man sie sich bieten lassen muss. Auch nach der Hinsicht, die Festigkeit der heutigen Grenzen, die ist das Produkt von mehreren hundert Jahren Krieg. In Europa und sonst überall. Die äußere, es ist nicht selbstverständlich für eine Staatsmacht, dass sie sich eine äußere Grenze bieten lässt. Nehmt die Amerikaner, die im 19. Jahrhundert keinen Staat an ihren Rändern, nicht auf einen anderen mächtigen Staat an ihren Rändern gestoßen sind. Was haben sie gemacht? Sie haben sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer um 100 Meilen ausgedehnt. Bis sie dann am Pazifik gestoßen sind. Na gut, da war mal eine natürliche Grenze da. Aber solange Staaten nicht an einen anderen stoßen, der es ihnen verwehrt, auch dort Macht zu sein, ja, solange expandieren sie immer in alle Richtungen. Und sogar heute ist der Standpunkt, die Reichweite der eigenen Macht auszudehnen, nicht ausgestorben. Auch heute ist es nicht so, dass ein Staat es verschmähen würde, seine Grenzen nach außen zu verschieben. Nehmen wir diese Bundesrepublik Deutschland. Einer der wenigen Staaten, dem es nach einer von den wenigen Staaten, denen es nach dem Zweiten Weltkrieg noch gelungen ist, die eigenen Grenzen auszudehnen. Da ist 1989 der Ostblock hat sich aufgegeben. Und da hat man nicht gesagt, na, mit der DDR entsteht noch ein Staat, den können wir auch in die EU aufnehmen. Sondern da hat die deutsche Regierung, Kohl war es damals dran, gleich gesagt, das ist unseres. Dort haben wir das Sagen. Das wird nicht ein Staat, der in die EU aufgenommen wird oder zur NATO kommt oder sonst ein Staat ist, der in der Welt herumbessert. Das ist gleich unser Territorium. Deswegen, weil Staaten von außen durch andere Staaten eine ihnen ärgerliche Begrenzung erfahren, den anderen Staat immer als Bestreitung der eigenen Hoheit erleben, jenseits der Grenzen sowieso, aber immer auch als Gefahr, dass der andere Staat in den eigenen Machtbereich hineinwirken will. Deswegen werden Grenzen bewacht und verteidigt. Und es wäre absurd, wenn alle Staaten ihre Grenzen immer nur verteidigen wollten und niemand wollte sie in Frage stellen. Also die werden schon bloß deswegen verteidigt, weil jeder Staat die Grenze dort, wo sie ihn stört, auch in Frage stellt. Das ist alles Selbstverständlichkeit. Die Gewalt reicht, soweit sie reicht, und jenseits sitzt eine andere, und die ist im Prinzip ein Problem, ein Ärgernis, ein Hindernis. Und gegen die muss man sich wappnen. Dieses gilt so grundsätzlich, dass man an der Stelle sagen kann, na gut, da haben wir mal was gesagt, das verbindet die heutige Ära mit der Zeit von Wallenstein, mit den Römern und vielleicht sogar mit den Hunnen. Wenn wir auf die besondere Staatsräson blicken, wenn wir auf den besonderen Inhalt blicken, den die monopolistische Gewalt ihrer eigenen Bevölkerung als Lebensform aufdrückt, dann kommen wir wohin, wo, das hat bei Wallenstein noch nicht so gegolten und bei den Römern schon gleich nicht. Dann kommen wir zur Besonderheit des modernen, der modernen Staatsform und ihres Innenlebens. Wozu nutzt der Staat die Gewalt, die er bei sich monopolisiert? Er nutzt sie, um seinen Untertanen, seinen Bürgern, die Herrschaft des Privateigentums aufzudrücken. Er erlässt eine Ordnung, und die Ordnung heißt, jeder darf Eigentum besitzen und jeder muss Eigentum respektieren. Und auch das ist ein Verhältnis nach innen, welches nichts mit Harmonie und Kooperation zu tun hat, sondern welches ein feindseliges Verhältnis der Bürger untereinander stiftet und seinerseits nur mit Gewalt zu haben und mit Gewalt aufrechtzuerhalten ist. Denn Eigentum ist eine harte Geschichte. Bei anderer Gelegenheit habe ich sie schon öfters erzählt, Privateigentum wurde nicht erfunden für die Zahnbürstchen und die Scheibe, die man eh bloß selber in den Mund stecken will, und das Brot, das man eh bloß selber essen kann. Privateigentum ist dann eine interessante gesellschaftliche Einrichtung, wenn es um die exklusive Verfügung über Dinge geht, die die anderen brauchen für ihr Leben. Nicht für Sachen, die ich brauche und jeder andere auch braucht und von denen es eh genug gibt, sondern für Sachen, die die anderen brauchen und ich habe. Grund und Boden, Produktionsmittel und Häuser. Da ist das Eigentum eine entscheidende Geschichte, denn da heißt es, wenn es dem einen als exklusives Objekt seiner Verfügung zugeeignet ist, dann ist es allen anderen entzogen. Und dann müssen sie an das, was sie für sich brauchen, sie brauchen die Mittel der Produktion, um das herzustellen, wovon sie leben, dann müssen sie, um an die Mittel rangelassen zu werden, demjenigen, der sie besitzt, einen Dienst tun. Auf der Basis der Eigentumsordnung darf in dieser modernen Gesellschaft dann jeder nur noch seinem eigenen Interesse an Gelderwerb nachgehen. Er ist kein Knecht mehr, kein Diener mehr, er muss nicht tun, was andere ihm sagen. Er muss nur schauen, wie er zu Geld kommt. Das muss er allerdings, denn der Zugang zum Lebensnotwendigen, auch der ist ihm durch die Regelung der Eigentumsordnung versperrt. Außer er geht den einzig erlaubten Weg. Er erwirbt Geld und kauft das, was er braucht. Auch das Eigentum, ich habe es vorhin gesagt, ist eine Ordnung, die auf Gewalt beruht und die dauernd Gewalt braucht, um aufrechterhalten zu werden. Ja, der Eigentumsschutz ist eine der Haupttätigkeiten der Justiz. Sie hält die Leute, denen was nicht gehört, von dem fern, was ihnen nicht gehört. Wenn die Bürger dann auf der Basis der Eigentumsordnung jeder sich um sein Interesse kümmert, indem jeder mit seinem Eigentum zu wuchern versucht, dann ist ein wunderbares, allseitiges Erpressungsverhältnis installiert. Jeder versucht, den anderen zu Diensten damit zu erpressen, dass er abhängig ist von dem, was ich selber habe oder was ich ihm leisten kann. Und dann ist klar, dann gewinnen die wichtigen Sachen schon in den Fingern haben. Aber das ist jetzt nicht wichtig, da kommt es jetzt nicht drauf an. Jedenfalls, es ist ein Verhältnis der wechselseitigen Erpressung, ein Verhältnis der wechselseitigen Gegnerschaft, welches wiederum durch lauter juristische Regelungen überhaupt im Zaum gehalten werden muss. Das ganze Zivilrecht befasst sich mit der Frage, was darf wer auf Basis welcher Eigentumsregel und was ist der eine dem anderen schuldig und erfüllt er eigentlich auch, was er ihm schuldig ist. Wenn die Bürger unter dem Gewaltmonopol angesichts der Eigentumsordnung dann sich um das Ihre kümmern, jeder läuft dem Geld hinterher und versucht dem anderen so viel Geld abzuluxen, wie halt geht, dann dienen sie alle miteinander einem entscheidenden Staatszweck, nämlich der Geldvermehrung überhaupt. Der Vermehrung des Reichtums in Geldform, den dieser moderne Staat sich zu seinem Zweck gemacht hat. Wachstum heißt es bei uns. Wachstum, was soll denn wachsen? Das Kapital soll wachsen. Von dem soll es immer mehr geben. Und es ist ja auch vom Staat her nicht nur eine Sache, die will er sozusagen als, das ist die Fassung fürs gute Leben seiner Bürger, wenn es vom Kapital immer mehr gibt, ist alles bestens, sondern das ist auch sein eigenes Interesse, das Interesse an seinem materiellen Unterbau. Wenn das Wachstum stimmt, wenn viel Kapital im Land ist, wenn viel Kredit im Land gegeben und genommen wird, dann ist die Finanzlage des Staats, also die ökonomische Seite seiner Macht in Ordnung. Dann wächst die Fähigkeit der Regierung, in der Welt Verhältnisse herzustellen, bei sich daheim und auswärts Verhältnisse herzustellen, die sie haben will. Gerade in dem Bemühen, das Wachstum zu fördern, macht der moderne Staat jetzt aber eine interessante, für ihn erschreckende Entdeckung. Er, der doch das Wachstum fördern will, er, der seine ganze Gewalt für dieses Ziel, das Kapitalwachstum voranbringen, auf dieses Ziel hin orientiert, stellt fest, dass die Fähigkeit, die er hat, für Wachstumsbedingungen zu sorgen, seinen Geschäftsleuten Geschäftsgelegenheiten zu verschaffen, dass diese Fähigkeit von ihm selber, nämlich von der begrenzten Reichweite seiner eigenen Macht, eingeengt wird. Er kann für Geschäftsbedingungen sorgen, soweit seine Macht reicht. Wo sie aufhört, sitzt ein anderer Staat und dort sorgt er für die Geschäftsbedingungen seiner Unternehmer. Der Staat stellt sich dem Umstand, dass die begrenzte Reichweite